Guten Morgen. Der Predigttitel ist, welche Werte übernehmen wir? Und der Predigttext ist in Prediger, Kapitel 4, Vers 4 bis Kapitel 5, Vers 6. Ich lese den Text erst nach und nach vor. Ein schönes, glückliches, erfülltes Leben. Das will jeder. Jeder will ein schönes, erfülltes Leben. Was zeichnet so ein Leben aus? Gibt es universelle Werte, die so ein Leben ausmachen? Ein erfülltes Leben. Und wir Christen sind überzeugt, ja, das gibt es. Gott hat uns ganz klare Aussagen in seinem Wort gegeben, wie das funktioniert. Und der Prediger, der hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese universellen Werte, die Gott in uns hineingelegt hat, zu erforschen. Wir schauen uns heute die richtige Einstellung zu Arbeit, Beziehung, Beziehungen, Berühmtheit und die Stellung vor Gott an. Welche Werte in diesen Bereichen führen zu einem erfüllten Leben? Ich lese den ersten Teil vor, Prediger 4, Vers 4 bis Vers 8. Ich sah auch, dass alle Mühe und alles Gelingen im Geschäft nur den Neid des einen gegen den anderen weckt. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Der Tor faltet seine Hände und verzehrt sein eigenes Fleisch. Besser eine Handvoll Ruhe als beide Fäuste voll Mühsal und Haschen nach Wind. Und ich wandte mich um und sah Nichtigkeit unter der Sonne. Da steht einer ganz allein, hat weder Sohn noch Bruder, und doch hat all seine Arbeit kein Ende. Und er sieht nie Reichtum genug. Für wen mühe ich mich denn ab und enthalte meiner Seele das Beste vor? Auch das ist nichtig und eine üble Mühe. Erste Überschrift ist Arbeit, Workaholic oder Faulpelz. Was ist wohl der größte Motivator, um in der Karriereleiter nach oben zu steigen? Was motiviert, um in der Karriereleiter nach oben zu steigen? Man will vielleicht eine schönere Arbeit haben, das ist hin und wieder der Fall. Vielleicht will man mehr Geld verdienen, das ist eher selten der Fall, interessanterweise. Manche wollen mehr Verantwortung haben im Job. Aber sehr oft ist es einfach, weil man mehr Anerkennung bekommt. Man erwartet sich, dass man mehr Anerkennung bekommt, wenn man weiter oben ist. Das erhofft man sich. Die Realität ist, dass wenn man sich in der Arbeit hochkämpft, dass es sehr oft ganz anders ausschaut. Dass die Arbeit oft viel anstrengender, viel mühevoller ist und man hat viel mehr Menschen, die neidisch sind und eifersüchtig sind. Man kriegt viel mehr Neid und Eifersucht als Anerkennung. Das schöne Leben, das man sich erhofft hat, das entgleitet einem und der Prediger sagt, das ist ein Haschen nach Wind. Überdenke doch einmal. Ich weiß nicht, wie du arbeitest, gell? Ich kenne dich jetzt nicht. Nicht alle von euch. Wieso arbeitest du so eifrig? Wieso arbeitest du so eifrig? Schaffst du es wirklich, durch deine Arbeit deine Lebensträume zu erfüllen? Funktioniert es wirklich, dass du durch deine Arbeit deine Lebensträume erfüllst? Oder frag dir was anderes. Kennst du irgendjemanden, der das wirklich geschafft hat? Vielleicht kennst du jemanden? Ich kenne keinen. Der sagt, ich habe fleißig gearbeitet und jetzt habe ich mir meine Lebensträume erfüllt durch meine fleißige Arbeit. Ich kenne keinen. Wir wissen auch, dass auch fleißige Menschen nicht immer reich werden. Nein, sicher nicht. Das ist ein Geschenk von Gott. Wenn du dir etwas erarbeiten darfst und du kannst das, was du dann erarbeitet hast, auch noch davon genießen. Wir lesen das im Prediger 5, Vers 19. Auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Es ist ein Geschenk von Gott, wenn das passieren darf. Prediger spricht ja nur vom starken Gegenteil, an Faulen, er nennt ihn an Toren. Der arbeitet gar nicht. Er legt sich auf die faule Haut und er faltet die Hände auf den Schoß. Und der Prediger kommentiert es, dass dieser Mensch sein eigenes Fleisch verzehrt. Er macht sich selbst dadurch kaputt. In Österreich will keiner faul sein. Bei uns hat Arbeit einen sehr hohen Stellenwert. Manchmal einen zu hohen Stellenwert. Ich glaube, dass viele Österreicher sich sehr mit ihrer Arbeit identifizieren. Und dass von da unser Selbstwertgefühl kommt. Je wichtiger und je besser bezahlt unser Job ist, desto wertvoller fühlen wir uns. Ich schaue mir voll gern YouTube-Videos an, über technische Neuerungen, was da Neues gibt. Und immer wieder gibt es neue Technologien, die manche bestehende Jobs ablösen. Und in diesen Videos wird dann immer kritisch hinterfragt, ja, was machen wir jetzt mit den Menschen, die was im Job wegen die Maschinen verlieren? Wo finden wir Menschen denn dann nur einen Sinn im Leben, wenn Maschinen unsere Jobs übernehmen? Und das ist so ein trauriges Eingeständnis über die Prioritäten in unserer Gesellschaft. Und wenn das so ist, dann ist es auch ganz schwer, arbeitslos zu sein. Ihr kennt es vielleicht. In unserer Gesellschaft arbeitslos zu sein, das ist ganz schwierig. Weil dir jeder sagt, oder viele sagen, du bist so viel wert, so viel wie du leistest und du bist, was du tust. In letzter Zeit höre ich öfter, dass man nicht mehr sagt arbeitslos, sondern man sagt, ich stehe gerade zwischen zwei Jobs. Das hört sich ein bisschen besser an als arbeitslos. Und was sagt der Prediger konkret zu diesen zwei Extremen? Er sagt ganz praktisch, besser eine Handvoll Ruhe als beide Fäuste voll Mühsal und Haschen nach Wind. Es ist gut für uns, wenn wir eine Arbeit haben, wenn wir eine Aufgabe haben. Ja, wenn du arbeitslos bist, dann such dir eine Aufgabe. Das ist gut, wenn du eine Aufgabe hast. Ich höre öfter Herr Christen, die sagen, wenn ich mal arbeitslos bin oder krankgestanden habe, dann habe ich endlich Zeit, mich ganz auf Jesus zu werfen und die Bibel ganz intensiv zu studieren. Aber diese Pläne, die erliegen dann oft der Faulheit. Wenn man keine Aufgabe in seinem Leben hat, keine Arbeit hat, dann bringt er einem auch nichts dazu, aus dem Bett aufzustehen. Und dann freut er ihm erst recht nichts. Gott hat uns so gemacht, dass wir eine Aufgabe brauchen. Andererseits natürlich sagt er, pass auf, dass du nicht mit beiden Fäusten durch das Arbeitsleben kämpfst. Das ist ein Haschen nach Wind. Das ist wie Fußball spielen ohne Tor. Das ist nur ein großer Kampf und es kommt nichts raus. Und hört sich ganz einfach an, aber das ist echt schwierig umzusetzen. Weil es geht an uns Christen nicht spurlos vorbei, dass Arbeit in Österreich so wichtig ist. Und wir müssen uns klar machen, wir müssen uns immer wieder klar machen, Jesus allein ist es, der uns Wert gibt. Nicht das, was wir tun. Ja, ohne ihn könnten wir gar nichts tun. Es ist seine Gnade, wenn du morgen arbeiten gehen kannst. Das ist ein Geschenk. Und das ist notwendig, dass wir uns in diesem Bereich immer wieder gegenseitig ermutigen. Dass wir unseren Blick auf das wirklich Wichtige im Leben lenken. Unsere Beziehung zu Jesus Christus. Und der Paulus schreibt im Philipperbrief so wunderbare Verse, die das so treffend ausdrücken. Sehr bekannt, ich mag sie sehr gern. Philipper 3, 7 und 8. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Philipper 3, 7 und 8. Und das sind echt super Verse zum Auswendiglernen. Die sind echt gut zum Auswendiglernen. Die sind so gut, immer wieder zu wissen, was ist wirklich der Wert in meinem Leben. Und es ist ja so gut, um es anderen Menschen zu bekennen. Zur Veranschaulichung hat der Prediger nur ein weiteres Beispiel von einem Workaholic in die Verse 7 und 8. Und ich wandte mich um und ich sah Nichtigkeit unter der Sonne. Da steht einer ganz allein, hat weder Sohn noch Bruder und doch hat all seine Arbeit kein Ende. Und er sieht nie Reichtum genug. Für wen mühe ich mich denn ab und enthalte meiner Seele das Beste vor? Auch das ist nichtig und eine üble Mühe. Der Prediger sieht einen alleinstehenden Menschen, der keine Familie hat. Und der arbeitet dennoch und hat nie vom Geld genug. Immer wieder will er mehr. Immer wieder erreicht er das, was er erreichen will, und da will er nur mehr. Er wird nie zufrieden. Und ich weiß nicht genau, ob er sich die Frage stört. Vielleicht stellt er sich die Frage, wozu mache ich das eigentlich? Wieso arbeite ich nur? Wieso genieße ich nichts von dem, was ich mir erarbeitet habe? Werde ich das einmal genießen? Vielleicht stellt er sich diese Fragen und vielleicht kommt er zu dem Schluss, was würde ich denn sonst machen außer arbeiten? Wo würde ich denn sonst Sinn finden? Der Prediger nennt es zu Recht nichtig und eine üble Mühe. Aber der Prediger hat nur eine Antwort und er zeigt eine bessere Alternative auf. Beziehungen. Verse 9 bis 12. Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein, denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Der Text beschreibt echt schön, wie wichtig Beziehungen sind. Und der Text, ob sich schon öfter gehört, auf Hochzeiten, gell? Diese Passage wird echt gerne auf Hochzeiten gebracht. Also dieses Miteinander, dieses einer hilft dem anderen, so gut darstellt. Aber es geht noch nicht nur um die Ehe, glaube ich. Es geht da einfach um echte, liebevolle Beziehungen. Das Leben von dem Geizhals, von dem wir doch gerade gelesen haben, von dem Workaholic, das endet in Einsamkeit. Und hier stellt uns der Prediger Partnerschaft und Beziehung vor, für die wir ja auch von Gott gemacht sind. Jeder von uns weiß, dass es Unsinn ist, Beziehungen unseren finanziellen Wünschen zu opfern. Das ist, glaube ich, jedem von uns klar, niemals. Aber was anders ist schon eine weit verbreitete Irrlehre, nämlich, dass man sich auf seine eigenen Wünsche fokussieren soll. Ich muss in mich gehen und ich muss mich selbst verwirklichen, um glücklich zu werden. Und das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Das Leben wird gerade dadurch schöner, indem wir uns auf andere konzentrieren. Das macht glücklich. Und das ist auch so ein tolles Prinzip, was überall in der Bibel und im Wesen Gottes zu finden ist. Aber unsere Beziehung zu Jesus. Es ist nicht so, dass wir irgendetwas tun, was uns in eine Beziehung mit Jesus bringt. Oder irgendetwas tun können, was uns besser macht vor Jesus. Wir konzentrieren uns nicht auf uns selbst. Wir konzentrieren uns gar nicht auf uns selbst. Es ist ein vertrauensvolles auf Jesus hinschauen, das uns zu Kindern Gottes macht. Und das ist gut für uns. Auch bei Gott selbst finden wir das Prinzip, dass er auf den Nächsten konzentriert ist. Gott lenkt alle unsere Aufmerksamkeit zuerst einmal auf sich selbst, sodass wir ihm anbeten. Und gerade dadurch beschenkt er uns. Und gerade dadurch, wenn wir ihm anbeten, macht er uns glücklich. Nur klarer wird dieses Prinzip in der Dreieinigkeit. Vater liebt den Sohn und schenkt ihm alles. Der Sohn macht alles zur Ehre Gottes und tut nur, was er dem Vater tun sieht. Und der Heilige Geist führt uns Jesus Christus vor Augen und nimmt keine Ehre für sich selbst. Der vollkommene Gott lebt es vor. Er lebt es total vor. Und das hat er auch in uns Menschen hineingegeben. Weil wir seine Ebenbilder sind. Er hat uns als Ebenbilder geschaffen. Ja. Genesis 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir sind für Beziehung gemacht, wir sind für Gemeinschaft gemacht. Und der Prediger zählt in diesem Abschnitt viele Vorzüge von Gemeinschaft auf. Wo er einen Unfall hat, also in dem Abschnitt vom Prediger, was ich vorher gelesen habe, wo er einen Unfall hat, dann hilft der andere auf. Wenn sie frieren, können sie sich gegenseitig wärmen. Wenn sie angegriffen werden, können sie gemeinsam Widerstand leisten. Eine Schnur, die aus drei Schnüren gebunden ist, die zerreißt nicht so schnell. Das ist eine schöne Beschreibung von Gemeinschaft. Und dazu ist auch diese Gemeinde hier. Wir kommen nicht hierher, dass du allein für dich diesen Gottesdienst genießt und dann schnell wieder heimgehst und nächsten Sonntag wieder hier bist. Wir wollen so viel mehr. Wir wollen gemeinsam Jesus nachfolgen. Und dafür brauchen wir uns gegenseitig. Wir wollen uns auch gegenseitig auffangen und aufhelfen. Das ist oft notwendig. Oft sind wir zerbrochen, wenn wir kommen in diesen Gottesdienst. Wir wollen trösten, wir wollen ermutigen. Dafür sind wir da. Und es ist ja keiner von uns zufällig hier. Jedem Menschen hat Gott Gaben gegeben und die in diese Gemeinde gegeben, damit du die mit deinen Gaben einsetzen kannst und du anderen dienen kannst und sie in der Gemeinschaft einsetzen kannst. Und das passieren darf, dass wir gemeinsam zusammenwachsen, gemeinsam zu Jesus hinwachsen, uns auffangen, uns ermutigen, uns trösten. Wir wollen nicht nur an der Oberfläche kratzen. Und ich wünsche dir, ich wünsche uns das, dass du mehr und mehr siehst, wie wunderbar diese Gemeinschaft ist. Und auch, dass du diese Gemeinschaft in der Gemeinde Gottes finden darfst. Das wünsche ich dir. Es gibt nur einen Segen von Partnerschaft, den ich einfach voll faszinierend finde. Und den sehen wir in Vers 9. Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein, denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Und ich finde das so schön, wenn man zu zweit ist, dann kann noch jemand anderer von deiner Mühe und deiner Arbeit profitieren. Gott hat Arbeit so gesegnet, dass normalerweise zumindest der Lohn von der Arbeit ausreicht für dich und für andere. Du kannst andere mittragen. Manche Familien können davon leben, dass nur einer in der Familie arbeiten geht. Und das ist echt ein Segen. Das ist ein Segen. Darf die ganze Gemeinschaft mitgesegnet werden. Der Prediger springt dann in seinem Gedankengang nicht mehr zurück zur Karriere und er spricht über eine Sinnlosigkeit, über die Sinnlosigkeit einer Glanzkarriere. Verse 13 bis 16. Ein armer, aber weiser junger Mann ist besser als ein alter, törichter König, der sich nicht mehr warnen lässt. Denn aus dem Gefängnis ist er hervorgegangen, um zu herrschen, obschon er im Königreich jenes anderen arm geboren wurde. Ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne wandeln, und auf der Seite des jungen Mannes, des Zweiten, der an die Stelle jenes anderen treten sollte. All das Volk, vor dem er herging, nahm kein Ende. Dennoch werden die Nachkommen sich nicht an ihm freuen, denn auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Berühmt. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Es ist so schön, diese Geschichten. Es gibt so viele berühmte Menschen, die das geschafft haben. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Und wir lieben diese Geschichten, die nach diesem Schema verlaufen. Wir schauen sie uns im Kino an, im Fernsehen an. Mit dem Gefängnis, von dem du die Rede ist, es erinnert mich ein bisschen an die Geschichte von Josef, der im Gefängnis war, bevor er zum zweithöchsten Mann im ägyptischen Reich aufstieg. Und das ist einfach eine coole Geschichte. Die ist so schön zum Lesen, super zum Lesen, die ist spannend. Das taugt uns. Solche Geschichten lieben wir. Der Prediger hat allerdings eine etwas andere Sicht auf diese Dinge. Er sagt, okay, schön, da ist ein Gefangener. Mit seiner Weisheit schafft er es bis zum König und viel Volk läuft ihm nach. Aber was bringt das auf lange Sicht? Er wird auch vergessen werden. Ja, vermutlich wird schon die nächste Generation an diesem König schon kein Gefallen mehr haben. Er ist schon nichts mehr Besonderes. Seine Berühmtheit ist vergessen. Sein Werdegang ist vergessen. Sein Ruhm hält nur kurz an. So ist es in dieser Welt. Solche Tellerwäscher zu Millionärgeschichten, die enden immer dann, wenn das Ziel erreicht ist. Jetzt ist er Millionär. Aber wie geht es dann weiter? Gibt es nach dem Happy End nur Happily Ever After? Geht es nach dem Happy End nur so schön weiter? Der Prediger sagt uns klar, nein, tu das nicht. Das ist auch nur ein Haschen nach Wind. Als letzter Punkt kommt noch ein Abschnitt darüber, wie wir Gott richtig begegnen. Was sind die richtigen Werte darüber, wie man Gott begegnet? Kapitel 5, Verse 1 bis 7. Bei manchen ist es Kapitel 4, Vers 17. Da gibt es bei den Verse kleine Diskrepanz. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Sich nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen. Denn sie haben keine Erkenntnis, darum tun sie Böses. Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen. Denn Träume kommen von viel Geschäftigkeit und dummes Geschwätz von vielen Reden. Wenn du Gott dein Gelübde ablegst, so versäume nicht, es zu erfüllen, denn er hat kein Wohlgefallen an den Toren. Was du gelobt hast, das sollst du auch erfüllen. Es ist besser, dass du nichts gelobst, als dass du etwas gelobst und es nicht erfüllst. Lass dich durch deinen Mund nicht zur Sünde verführen und sage nicht vor dem Boten, es war ein Versehen. Warum soll Gott über deine Äußerungen erzürnen und das Werk deiner Hände verderben? Denn wo man viel träumt, da werden auch viele nichtigen Worte gemacht. Du aber fürchte Gott. In Vers 1 lesen wir, dass die Toren, die Dummköpfe, einfach das befohlene Opfer bringen, ohne auf Gott zu hören. Es gibt heute kein Haus Gottes mehr und wir bringen auch keine Tieropfer mehr. Doch es ist immer noch möglich, einfach seine religiöse Pflicht, die man sich selbst auferlegt hat, abzuleisten. Und das ist eine komplett falsche Einstellung gegenüber Gott. Gott ist ja kein Automat, bei dem du nur die richtigen Tasten drücken musst, damit alles im grünen Bereich ist. So funktioniert nur Religion. So funktioniert jede Religion. Aber der wahre Gott ist ein persönlicher Gott. Da bringen dir deine religiösen Taten nichts. Da geht es nur um eine echte Liebesbeziehung. Der Prediger sagt, dass die, die Gott kennen, auch auf ihn hören. Sie kommen zu ihm und lernen von ihm. Christen sehnen sich danach, Gott noch besser kennenzulernen. Dies zeichnet Christen aus. Sie sind bereit zu hören und zu lernen. Aber er sagt nur mehr darüber, wie wir Gott begegnen sollen. Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen. Das bedeutet nicht, dass du weniger beten sollst. Du kannst auch weiterhin jederzeit und überall beten. Diese Verse erinnern mich vielmehr daran, wie Jesus selbst in Matthäus 6, Vers 7 davor warnt, dass wir nicht plappern sollen wie die Heiden. Die glauben, dass sie einfach deswegen erhört werden, weil sie ganz viele Worte sprechen. Da sind wir wieder bei diesem Automatendenken. Ganz viele Worte, dann passt es. Der Punkt des Predigers ist, vergiss nicht, mit wem du sprichst. Trete ehrfürchtig in die Gegenwart Gottes. Du sprichst mit dem Schöpfer des Universums. Er ist im Himmel, du bist auf der Erde. Er ist umgeben von unzähligen Engeln, die am Tag und Nacht bestaunen, einfach nur deswegen, weil Gott so wunderbar ist. Will ich ein paar Verse vorlesen, die zu meinen Lieblingsversen gehören, Römer 11, 33 bis 36, die einfach klar machen, wie anders und wie viel größer Gott ist. Römer 11, 33 bis 36. O welch Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Ja, es geht um eine Liebesbeziehung. Er ist unser Vater. Aber vergiss nicht, wie groß der Vater ist, mit dem du sprichst. Der Prediger gibt uns auch wieder da ein konkretes Beispiel. Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, so versäume nicht, es zu erfüllen. Denn er hat kein Wohlgefallen an den Toren. Was du gelobt hast, das sollst du auch erfüllen. Es ist besser, dass du nicht gelobst, als dass du etwas gelobst und es nicht erfüllst. Wenn du Gott ein Versprechen gibst, dann halte es auch. Oft, wenn es uns richtig dreckig geht, wenn wir in einer Krise sind, dann versprechen wir Gott schnell Dinge. Vergiss dieses Versprechen nicht. Ich will jetzt nicht zu hart sein. Ich habe Gott schon in der Krise oder in geistlicher Übermut Dinge versprochen, die ich nicht gehalten habe. Ich hab ihm diese Sünden bekannt. Der Punkt ist, pass auf, was du versprichst. Und versprich lieber nichts, bevor du es dann nicht erfüllst. Versprich lieber nichts, bevor du es dann nicht erfüllst. Vergiss nicht, wir sind Menschen. Und wir Menschen, wir schaffen es nicht zu tun, was wir uns vornehmen. Deswegen vergiss nicht, wenn du Gott etwas versprichst, einmal um Hilfe zu bitten, dass du dieses Versprechen halten kannst. Im letzten Vers beschreibt der Prediger, dass es Sünde ist. Und es Gott zürnt, wenn man ein Versprechen ihm gegenüber nicht hält. Manche von euch könnte vielleicht die Aussage irritieren. Warum soll Gott über deine Äußerungen zürnen und das Werk deiner Hände verderben? Vielleicht irritiert dir das, dass Gott zornig über dich wird und das Werk deiner Hände verdirbt. Und da ist eben wichtig, da haben wir einen Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament zu beachten. Wenn du zu Jesus gehörst, dann ist Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben. Und er hat den Zorn Gottes über all deine Sünden getragen. Gott wird dir nie wieder zornig sein, wenn du sein Kind bist. Dass ein liebevoller Vater aber trotzdem das Werk deiner Hände verdirbt, das kann durchaus sein. Immerhin erzieht der Herr seine geliebten Kinder, oft auch streng. Sage also nicht zu Gott, es war ein Versehen. Ich habe es nicht so gemeint. Sei ehrlich vor Gott. Es bringt dir gar nichts, Gott etwas vorzumachen. Wie lächerlich ist der Gedanke, Gott etwas vorzumachen. Nimm Gott nicht auf die leichte Schulter. Begegne ihm ehrfürchtig. Nimm ihn nicht auf die leichte Schulter. Vielleicht ist dir auch etwas beim Thema Arbeit und Freundschaft nahegegangen. Dann würde ich dich ermutigen, setz es um. Höre auf Gott. Lass dich von ihm belehren. Das, was wir gelesen haben, das sind die Werte, die Gott in uns Menschen hineingelegt hat. Sie sind wahr und sie funktionieren. Und die Aufgabe des Predigers hier ist es, nur uns diese aufzuzeigen. Er hat sie entdeckt und gibt sie uns weiter, damit wir weise und richtig leben können. Ich bete. Herr Jesus, wir brauchen es, dass du das in uns machst. Nur du kannst unserem Herzen die richtige Einstellung zur Arbeit geben. Nur du kannst unsere Beziehungen stärken. Und nur du bist derjenige, der dafür sorgt, dass wir, die mit unserem letzten Atemzug loben werden. Mein Herr, wir kommen gerne mit unserer Schwäche zu dir. Mein Herr, sag uns bitte nur mehr durch das Buch Prediger, was es heißt, dir zu begegnen, in Ehrfurcht vor dir zu treten, was es heißt, weise und gottesfürchtig in dieser Welt zu leben. Mein Herr, wir bekennen, wir lieben dich. Mein Herr, und wir wollen das gerne feiern, diese Beziehung zu dir. Danke, mein Herr. Amen.